Guten Morgen, liebe Gemeinde und alle, die auch übers Internet zuhören. Trotz alledem wünsche ich euch einen guten Morgen. Die Zahlen sind schon weit wieder über 200 und die Inzidenzwerte meine ich jetzt. Und wir haben für die Präsenzgottesdienste die Notbremse gezogen und wollen einfach nicht, dass bei uns positive Fälle einbrechen. Wir sollen weise sein und wir sollen vernünftig auch die Anweisungen beachten. Es durfte schon wieder im Gottesdienst nicht gesungen werden und die Abstandsregeln und all das hat mich dazu gebracht, wieder umzuschalten auf eine Audiobotschaft, die heute zu euch kommt. Wer sie über Trema bekommt, ist gut und wer sie übers Internet jetzt auch anhört, der sei gesegnet. Nochmals allen einen guten Morgen. Wir haben ja am letzten Sonntag, da habe ich über den untreuen Verwalter gesprochen und ihn als Beispiel genommen. Eine sehr interessante Sache, die werdet ihr sicher noch in Erinnerung haben. Aber heute wollen wir über einen Mann sprechen, der wirklich treu ist, treu nach Gottes Wort lebt und eben ein Mann Gottes ist, ein Mann nach Gottes Herzen. Und das ist König David. Als erstes möchte ich die Apostelgeschichte 13 und zwar den Vers 22 vorlesen. Und nachdem er ihn, nämlich König Saul, verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. In einer anderen Übersetzung heißt es, er wird alles tun, was ich von ihm will. Und David tat, was Gott wollte. Er war ein Mann nach Gottes Herzen. In der Welt ist das ja heute so, wenn man tut, was einem vorgeschrieben wird, das fällt uns ja schwer, wenn wir sogar an die gewählte, mehrheitlich gewählte Regierung denken. Wie viele Leute sind damit nicht einverstanden und werden dagegen rebellieren und das ist auch so ein Zeitgeist, gegen alles zu sein. Und wenn wir dann hier lesen, alles tun, was ich von ihm will, sagt Gott, dann muss man sich schon fragen, will ich das wirklich? Schaffe ich das? Und David hat es auch nicht immer geschafft, aber er hat sich sehr bemüht. Und wir werden einfach mal lesen und hören, was David tat und was Gott wollte, damit er ein Mann nach seinem Herzen eben wird und ist. Er hat ihn ja schon gleich von Anfang an erkoren, obwohl er da ja noch die Schafe gehütet hat. Er hatte also schon eine Absicht. Und wenn wir das uns überlegen, hat Gott auch mit uns eine Absicht? Im 1. Korinther 3, Vers 9 lesen wir, Gottes Mitarbeiter sind wir. Und Mitarbeiter tun normalerweise ja das, was der Chef ihnen vorschreibt. Und ich gehe mal davon aus, ein guter Chef in der Welt, der hat auch gute Mitarbeiter, die das gerne tun. Und Gott ist ja nun mal der Beste, der uns vorschreiben kann, wie unser Leben läuft. Die Bibel ist ein Handbuch für unser Leben. Und wenn wir danach uns ausrichten, dann können wir nur auf der Erfolgsspur sein. Dass David ein Mann nach Gottes Herzen war und den Willen Gottes tat, geschah ja auch nun nicht ganz einfach, weil Gott das so wollte. David arbeitete mit Gott zusammen. Er traf die richtigen Entscheidungen und bereute, wenn er auch etwas Falsches getan hatte. Ich greife jetzt drei Eigenschaften heraus, wenn man ein Mensch nach Gottes Herzen sein will und Gottes Willen tun möchte und will. Und diese drei Eigenschaften richten sich nach König David aus. Und ich fange mit der ersten Eigenschaft an. Erstens, David war ein Mann des Kampfes. In 1. Samuel 17, Vers 34 steht, da sagte David zu Saul, dein Knecht weidet die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesen unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einen von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Das ist Altes Testament, in dem ja viel gekämpft wurde. Aber dieser Kampf, der ist für uns heute auch da. David verteidigte, was sein war, nämlich die Schafe. Er gab Löwen und Bären gegenüber nicht auf, nicht mal wegen eines mageren Schafes. Und er war bereit, gegen diesen Riesen zu kämpfen, damit Israel nicht seine Ehre und ein Teil seines Gebietes verlor, was ja die Philister beanspruchten. In der Bibel steht, und jetzt sind wir im Neuen Testament, 1. Petrus 5, Vers 8, dass unser Widersacher, der Teufel, herumgeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und im nächsten Vers steht, Vers 9, widersteht ihm standhaft durch den Glauben. Und noch ein Vers dazu. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb, damit meint er natürlich wieder den Teufel, kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Der Löwe, der brüllende Löwe, der wie ein brüllender Löwe rumgeht, heißt es, der Teufel ist kein Löwe, er ist wie ein. Und wir können ihm standhalten und wir können uns ihm widersetzen und wir können ihn auch besiegen. Und ob wir nun Kinder Gottes sind oder nicht, wir stehen mitten in einem Krieg und wir sollten lernen, wie man kämpft. Und das schreibt die Bibel im Neuen Testament natürlich gerade für uns Christen uns vor und gibt uns Anweisungen dafür. In Jakobus 4, Vers 7 steht, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Ha, guck mal, der Teufel wird fliehen und das ist ja ein gutes Ziel, was wir verfolgen sollten. Epheser 4, Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum. Raum geben, keinen Raum geben in unserem Leben. Wenn wir dem Teufel etwas zugestehen, kommt er immer wieder und verlangt noch mehr. Und meist etwas Größeres. Und wenn der Feind uns Schwierigkeiten macht, dann stellen wir uns also nicht tot, sondern kämpfen wir und sagen zu ihm, einige Beispiele, nein Teufel, du bekommst meine Ehe nicht. Du bekommst meine Kinder nicht. Du bekommst mein Geld nicht. Du bekommst meine Wohnung nicht. Du bekommst meine Gesundheit nicht. Aber vielleicht fragst du, ja, aber wie soll ich denn nun kämpfen? Haben wir aber gerade zitiert. 1. Petrus 5, Vers 9 heißt es. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Und in Römer 10, Vers 17 steht, Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Wir widerstehen also dem Teufel durch das Wort. Die gepredigten Worte am Sonntag. Diese Worte, die sollen wir annehmen, die Worte aus der Predigt annehmen und in unserem Leben umsetzen. Gott gibt mir ja die Worte, die ich sprechen soll. Und die sind für meine Gemeinde bestimmt oder für Menschen, die diese Botschaft hören und die sie dann umsetzen. Und hören wir doch mal, was David macht. David, der griff in seine Hirtentasche, darin waren 5 glatte Steine. Und dann nahm einen heraus und schoss ihn mit seiner Schleuder direkt in Goliaths Stirn. Das ist Mut. Alle anderen haben gezittert und haben ihre Waffenrüstung angelegt und Helme aufgesetzt und das Schwert gezückt, aber gegen diesen großen Mann konnten sie nichts machen. Aber David hat gesagt, hoppla, Ich besiege ihn ganz einfach mit meiner Schleuder. Wir müssen unser Herz mit den Zusagen Gottes füllen und sie dann aus unserem Mund auf den Feind schleudern, wenn er uns angreift. Wir müssen in die Offensive gehen. Und ich denke, dass viele Christen nicht klar ist, dass das Schlachtfeld vor allem in unseren Gedanken sich abspielt. Die Gedanken des Menschen sind das Schlachtfeld. In den Versen geht es darum, der verlorenen Welt das Evangelium zu predigen. Ja, aber sie sind auch für uns Christen von Bedeutung. Wenn da steht, 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Alles beginnt mit einem Gedanken. Paulus sagt, dass wir den Gedanken gefangen nehmen sollen und unter den Gehorsam Christi stellen sollen. Wir sollen ihn Gottes Wort unterwerfen. Denn wenn wir einen Gedanken nicht gefangen nehmen, dann wird er Wurzeln schlagen und er wächst zu einem Gedankengebäude. Und dann fängst du an, vielleicht zu sagen, vielleicht hört Gott mein Gebet ja nicht. Vielleicht liebt mich Gott ja nicht. Vielleicht liebt Gott ja nicht jeden. Vielleicht ist es nicht Gottes Willen, dass jeder gerettet wird. Vielleicht will Gott nicht, dass ich gesegnet werde. Vielleicht ist diese Tragödie Gottes Plan für mein Leben. Furchtbare Aussagen, die dann kommen, wenn wir Gedanken nicht gefangen nehmen. Wir kommen in Zweifel und wir werden dann diese Zweifel nicht mehr besiegen können und sie werden wachsen und wachsen und wachsen. Auf einmal werden Dinge, die dem Wort Gottes widersprechen, in unserem Kopf zu einem Gedankengebäude, das dann sogar in der Lage ist, dass wir plötzlich danach leben und dass wir auch sagen, ach ja, das macht ja auch Sinn. Da zieht das Negative ein. Wenn wir das nicht einreißen, wächst es zu einer Festung heran. Und eine Festung ist eine Position, in der sich der Teufel in Sicherheit wiegt. Der sagt, den habe ich ja ganz fest in der Hand, der kann ja gar nicht mehr aus. Und dann schießt er weiter auf uns ein. Wenn wir erst so eine Festung haben, ist es sehr viel schwieriger, den Teufel zu besiegen. Lassen wir uns also anfangen mit den Gedanken, die wir aus unserem Kopf herauskriegen. Nämlich all das, was wir immer mit Gedanken machen, beginnt in unserem Kopf. Wenn wir falsche Gedanken nicht gefangen nehmen, nehmen sie uns gefangen. Wenn wir Gedankengebäude nicht niederwerfen, werfen sie uns nieder. Und wenn wir Festungen nicht zerstören, dann zerstören sie uns. Ja, und vielleicht fragst du nun aber, wie nimmt man einen Gedanken gefangen? Die Gedanken fliegen manchmal, sage ich so, wie Pfeile durch unseren Kopf. Packen wir doch den Pfeil, drehen ihn um und wir fragen uns dann, Moment mal, wo kommt das jetzt her? Stimmt es mit dem überein, was Gott über mich und meine Situation sagt? Woher kommt dieser Gedanke? Eine der ersten Fragen im 1. Mose Kapitel 3, die Gott den Menschen stellte, war, wer hat dir das gesagt? Der Teufel hatte Eva gefragt, hat Gott das wirklich gesagt? Ja, Gott hat es gesagt, aber der Teufel sät Zweifel. Er sät in Evas Gedanken Zweifel ein. Lass dir keine Zweifel eintreten, wenn du klar von Gott Anweisungen bekommen hast. Lass diese Saat vom Teufel nicht aufgehen. Wir müssen uns weiter fragen, wer hat mir das gesagt? Ja. Woher kommt dieser Gedanke? Kommt er von Gott? Stimmt er mit seinem Wort überein? Entspricht das seiner Wahrheit? Wenn nicht, kommt er vielleicht vom Feind? Und wenn du diese Antworten nicht alleine beantworten kannst, weil du in der Bibel noch nicht so sicher bist und lesen kannst, wo es steht, frag deinen Pastor oder Leiter der Gemeinde. Jesus hat uns ja schon immer gesagt, der Teufel ist ein Lügner und in ihm ist keine Wahrheit. Wenn es vom Teufel kommt, muss es also immer eine Lüge sein. Warum denken wir dann überhaupt darüber nach? Aber wir tun es. Kennst du Feinde, die zu dir fliegen? Du wirst nie gesund werden. Du bist ein Versager. Du hast keinen Wert. Gott hört dir nicht zu. Du wirst nie von deiner Sucht freikommen. Du wirst nie von deiner Belastung frei sein. So spricht der Teufel. Warum sollte dir so etwas passieren, wenn Gott dich wirklich liebt? Ersetzen wir solche Gedanken mit Gottes Gedanken. Nehmen wir solche Gedanken, wie wir sie eben negativ aufgeführt haben, gefangen. Wer hat uns das gesagt? Und wenn wir das erkennen, wissen wir, dass es nicht von Gott kommt. Denn wenn wir sie nicht gefangen nehmen, werden diese Gedanken sich ausweiten und zu Gedankengebäuden. Habe ich vorher drüber gesprochen. David? Ja, David war ein Mann des Kampfes. Er hat es verstanden, dass er in einem Krieg kämpft. Und auch wir müssen das verstehen. Wenn wir aber kämpfen, geht es meist auch um Bestandssicherung, dass wir das, was wir haben, behalten wollen. Das will der Teufel uns ja wegnehmen. Ist ja klar, dass es uns schlechter geht. Aber es geht auch noch um mehr. Es geht um Landerweiterung. Gott möchte, dass wir erweitert, dass wir unser Gedankenumfeld erweitern, dass wir unseren Dienst erweisen, dass wir unseren Dienst in der Gemeinde erweitern, dass unsere Gemeinde durch dich als Mitarbeiter erweitert wird, indem du ein Mann Gottes bist, ein Mann nach Gottes Willen. Und das fängt an mit dem Kampf. Der zweite Punkt, der bei David festzustellen ist, David war ein Mann der Anbetung. In Psalm 34, Vers 2 sagt David, den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich denke, dass wir jederzeit Gott erheben und erhöhen sollen. Lob soll beständig in meinem Munde sein, heißt es. Und David sagt, ich will den Herrn preisen alle Zeit. Lob und Anbetung waren bei David ein Lebensstil. Und ob er gerade Siege oder Sorge oder Bedrängnis erlebte, David lobte immer Gott. Und das lesen wir im Psalm 57, Vers 2, in dem David schreibt, sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorübergezogen das Verderben. Und in Vers 5 geht es weiter. Mitten unter Löwen liege ich, die Menschen verschlingen. Ihre Zähne sind Speer und Pfeile, und ihre Zunge ist ein scharfes Schwert. Das hört sich ziemlich schlimm an. Mitten unter Löwen liege ich. Die Menschen verschlingen, ihre Zähne sind Speere und Pfeile. David muss also in einer schweren Zeit gewesen sein. Aber dann, in Vers 8, schreibt er weiter. Und er sagt dort, gefestigt ist mein Herz, gefestigt ist mein Herz. Ich will singen und spielen, wach auf meine Seele. Wachet auf, Zither und Harfe. Ich will aufwecken die Morgenröte. Ich will dich preisen unter den Völkern, Herr. Ich will dich besingen unter den Völkerschaften. David, inmitten von Löwen und Menschen, die ihn verschlingen, er lobt Gott, er betet Gott an. Und im Neuen Testament lesen wir in Hebräer 13, Vers 15, durch ihn, nämlich durch Jesus, nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Lob und Dank sind in Ordnung. Dann sollten wir Gott loben, aber dann macht es uns Freude. Es ist wertvoll und wir sollten Gott unbedingt danken. Aber wenn sich nichts an unserer Situation ändert und es aussieht, als wäre Gott weder treu noch gut, dann ist Lobpreis ein Opfer. Dieses Opfer kostet etwas. Wenn wir dann Gott loben, müssen wir gegen die negativen Umstände angehen und Lob und Preis zu Gott aussprechen. Und dadurch verändern sich ja gerade die Umstände, indem wir Gott preisen und loben. Wir sollen ihn jederzeit preisen und loben. Es sollte ein Opfer sein, wenn wir Lob und Preis darbringen. Und Gott will, dass wir lernen zu singen, wenn die Mauern von Jericho noch stehen. Da ist noch kein Sieg in Aussicht. Und jeder hat sich damals gefragt, wie soll das geschehen? Wie sollen diese hohen Mauern eingenommen werden durch Posaunen, Schofarblasen und Schreien? Aber wir lesen, dass es passiert ist. Und so sollen wir auch Menschen der Anbetung sein und Gott in guten und in schlechten Zeiten loben. Amen. Ich habe noch ein drittes. David war ein Mann des Wortes. David liebte Gottes Wort. Er las es, sang darüber nach und lebte danach. Erinnern wir uns aber an eine Geschichte, als David zum König über Israel gekrönt wurde. Eine seiner ersten Amtshandlungen als König war das Zurückholen der Bundeslade von den Philistern. Sie hatten sie im Kampf erbeutet und mitgenommen. Aber wenn wir das lesen, nur am Rande, sie hatten keine Freude damit. Gott hat ihnen keine Freude damit bereitet und sie wollten sie eigentlich wieder loswerden. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Bundeslade, das war eine Kiste, sage ich mal jetzt nicht herablassend, die war mit Gold beschlagen und die Cherubine waren obendrauf. In der Bundeslade, wisst ihr, was war drin? Die 10 Gebote. Die Schale mit Manna, in dem das Volk Israel in den 40 Jahren versorgt wurde, und der Stab von Aaron, der, obwohl es ein totes Holz war, plötzlich ausgeschlagen hatte und geblüht hatte. Auf dieser Kiste ruhte damals die Gegenwart Gottes. Und diese Kiste stand im alten Bund im Allerheiligsten, auch als die Gemeinde unterwegs, als das Volk Israel als Gemeinde, sage ich mal, unterwegs war. Und nur Priester durften da hinein in das Zelt, was aufgebaut worden war. David beschloss nun, diese Kiste, sage ich mal, nicht abwertend, diese Bundeslade besser nach Jerusalem zu holen. Alle waren begeistert. David tanzte, die Musik spielte. Er wollte das Richtige tun. Sie freuten sich und wollten ja die Bundeslade zurück nach Jerusalem holen. In Gottes Gegenwart wollten sie sein. Sie transportierten sie auf einem Ochsenkarren. Und als ein Ochse stolperte und der Wagen schaukelte, streckte ein Mann namens Usa die Hand aus, um den Wagen festzuhalten. Und er berührte dabei die Bundeslade. Und sofort ließ Gott ihn sterben. Eine Geschichte, die ich auch als junger Christ gelesen habe und ich habe sie nie verstanden. Er hat doch nur Gutes gewollt. Die Kiste, die Bundeslade sollte doch nicht abstürzen und er hat doch sie gerettet. Aber Gott hat etwas anderes gesagt. Und in der Bibel steht dann, dass David Angst vor Gott bekam und zornig wurde, weil er es eben auch nicht verstanden hatte. Ist ja auch nicht ganz einfach. Und er sagte, Gott, ich will das Richtige tun. Ich will dich doch ehren. Ich habe ein reines Herz. Wir wollten nur den Menschen helfen und deinen Namen verherrlichen. Gott, warum, warum, warum? Und dann, wisst ihr, was Gott dann tat? Wisst ihr, was David dann tat? In den folgenden Monaten widmete sich David den Schriften, die Gott ja schon gegeben hatte. Er suchte im Wort Gottes nach Antworten und er fand heraus, was er falsch gemacht hatte. Er las 4. Mose 4, Vers 15 und da steht, dass jeder Mensch sterben muss, der die Bundeslade, so wie Usa, anfasst oder berührt. Gott hatte sie also in der Bibel davor gewarnt. Aber David hat es nicht gewusst und der Usa auch nicht. Sie hatten ja schon das Alte Testament. David fand heraus, dass die Bundeslade nur transportiert werden durfte, indem sie von den Leviten selbst getragen wurde. So fing er einfach nochmal von vorne an. Clever, ne? Kein Wagen, keine Ochsen. Er holte die Priester, die die Lade tragen sollten, und dieses Mal schaffte er es. Er brachte die Bundeslade voll Freude und Vertrauen in die Stadt. Aber die Antwort dafür hatte David im Wort Gottes gefunden. Wir müssen eine Liebesbeziehung zur Bibel haben, zu unserer Bibel. Gott will und wird durch sein Wort zu uns reden. Er wird dich durch sein Wort stärken. Sein Wort ist eine Leuchte für deinen Fuß und ein Licht auf deinem Weg. Und das Wort ist lebendig und immer aktiv. Es baut uns auf, gibt uns das Erbe unter allen Heiligen, nämlich das ewige Leben. Gott sucht nicht nur Menschen nach ihrem Herzen. Er hatte David gefunden. Und David suchte nicht nur Gottes Wort in den Schriften, sondern auch im Gebet. Wenn wir einmal, wir haben ja heute die Möglichkeiten durch den Computer, wenn wir das Wort Fragen oder Fragte in der Bibel im Suchbegriff eingeben, dann sind wir erstaunt, wie oft es gerade in Verbindung mit David vorkommt, der Gott um Weisheit bittet. Vor einer Schlacht fragte er den Herrn, wie soll ich es machen? Sollen wir hinaufgehen? Vor der nächsten Schlacht fragte er Gott wieder und Gott zeigte ihm eine andere Strategie. Gab es eine Hungersnot im Land, steht in der Bibel, was er zu tun hat. David fragte Gott. Gott sprach zu ihm. Er sandte ihm sein Wort durch den Heiligen Geist. Ein anderes Mal fragte David Gott, kann ich diesen Leuten vertrauen? Und Gott sagte, nein, sie werden dich an Saul ausliefern, lauf lieber weg. Versteht ihr? Wenn wir nach Gottes Herzen Menschen sind, dann wird Gott uns schützen und wird uns sicher führen. David fragte immer Gott. Er fragte Gott und Gott gab ihm eine Antwort. Aber David suchte nicht nur das Wort durch die Schriften und das Gebet. Es gab noch einen dritten Weg, wie er ein Mann des Wortes war. Er wusste, dass manchmal auch Gott durch Menschen zu ihm sprach. Und er ließ sich da durch diese Menschen belehren, durch das Wort, das er von ihnen hörte, und war offen dafür. Er hörte auf die Propheten. Er hörte auf seine Ratgeber. Er hörte auf Freunde. Er war sogar offen für jede Wahrheit, die ihm seine Kritiker sagen mochten. Er war bereit zuzuhören und darüber nachzudenken. In den Sprüchen steht, dass die wichtigste Eigenschaft eines weisen Mannes ist, dass er bereit ist, auf andere zu hören. Er ist offen und lässt sich belehren. Sprüche Salomos, das war der Sohn von David, der hat es fortgesetzt. Wir reden hier von prophetischer Rede, aber auch von echten Propheten, die es auch heute noch gibt. Aber damals waren sie eben die großen und die kleinen Propheten, zum Beispiel Jesaja, die haben auch die Könige und das Volk ja immer wieder geführt. Und wir lesen, wie oft das Volk es gar nicht hören wollte. David hat auf seine Propheten und auf die prophetische Rede gehört. Hier ist wichtig, dass es nicht auf das Hören des Propheten alleine ankommt. Und dazu möchte ich euch einen Vers aus der zweiten Chronik vorlesen, den Vers 20 aus Kapitel 20. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Einer der wichtigsten Verse und die Erkenntnis daraus ist so wichtig auch für mich. Die habe ich auch gelernt. Es kommt nicht auf das Hören allein an. Es ist wichtig, dass es im Wort steht, dass es an das Wort gebunden ist. Und der Vers, der sagt es, erst kommt das Wort von Gott für mich und dann bestätigt es der Prophet. Und das ist ganz interessant. Ich habe es oft erlebt, dass ich etwas gelesen habe, dass Gott mir ganz klar gesagt, lies mal den Vers, der ist wichtig für dich. Und dann habe ich gedacht, oh ja, aber es sieht alles andere danach aus, dass ich diesen Weg gehen soll. Und dann kommt plötzlich jemand zu mir und sagt, ich habe einen Vers für dich und sagt mir genau diesen Vers. Und dann weiß ich, dass es der Weg ist, den ich gehen soll. Und wenn ich den Weg dann auch gehe, dann weiß ich, dass ich Erfolg habe. Halleluja. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Du kannst es auch werden. Amen. Ich bete jetzt. Ich bete jetzt für meine Gemeinde, für die Mitglieder meiner Gemeinde und für Menschen, die auch gerne sich danach ausstrecken, ein Mann nach Gottes Herzen zu sein, ein Bruder oder eine Schwester, ein Mensch nach Gottes Herzen, möchte ich dann sagen. Herr, ich bete für meine Brüder und Schwestern, die dich kennen und mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, ob finanziell, gesundheitlich oder was es auch immer sein mag. Herr, ich bitte dich, dass du eingreifst und ihnen hilfst. Richte sie auf, leite sie, schenk ihnen Weisheit und Kraft. Das bete ich im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich möchte jetzt, dass wir gemeinsam das Vaterunser sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich schließe mit dem Segen, mit dem aaronitischen Segen aus dem Alten Testament, 4. Mose. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Halleluja. Amen. Euch allen einen gesegneten Sonntag und eine noch gesegnete neue Woche. Amen.